Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch nach Österreich und Südtirol zu Radio Maria. Und alle Hörer der UKW-Frequenz sind jetzt auch mit dabei. Auch über DAB Plus sind wir fast ganz deutschlandweit empfangbar. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind, mit zuhören, denn heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt paradox. Das ist unser Thema heute in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Wer ist überhaupt der Heilige Geist? Was macht er? Woran erkennen wir ihn? Und wie wirkt er überhaupt, wenn wir schon behaupten, er wird paradox wirken? Liebe Zuhörer, Sie merken, hier geht's aufs Ganze. Wir fragen nach und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Winfried Henze aus Harsum. Atlum ist er uns zugeschaltet. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Pfarrer Henze, der Heilige Geist wirkt paradox. Was ist überhaupt der Heilige Geist?
Tja, wenn ich das wüsste, dann müsste ich ungeheuer schlau sein. Und selbst dann könnte ich es bestimmt mit menschlichem Verstand nicht erklären. Denn der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes. Und Gott ist unerklärbar für uns immer. Aber auf der anderen Seite ist Gott uns, wie der Glaube uns sagt, auch nicht unendlich fern und von uns so getrennt, dass wir zu ihm gar keine Beziehung aufnehmen könnten, sondern in unserem Glauben ist ja gerade das die Hauptsache, dass dieser Gott sich offenbart hat, sich mitgeteilt hat, sich selber verschenkt hat. Und das gilt für die dritte Person Gottes, den Heiligen Geist, in einer ganz besonderen Weise. Christus ist uns unser Bruder geworden, einer von uns geworden, Mensch geworden. In ihm ist Gott uns ganz nahe gekommen. Aber während Christus mit uns geht, ist der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen, heißt es in der Heiligen Schrift. Also er wirkt sogar in uns selber auf geheimnisvolle Weise. Er ist eigentlich die in unsere Herzen ausgegossene Liebe Gottes, die dritte Person Gottes in eines Wesens mit dem Vater, gleichrangig mit Vater und Sohn und eins in der heiligen Dreifaltigkeit. Also man kann sich nur rantasten mit diesen Begriffen, um die Größe und Herrlichkeit des Heiligen Geistes zu umschreiben. Aber das Entscheidende ist, dass die Kirche uns immer lehrt, die Heilige Schrift schon und auch was die Kirche daraus verkündet, dass der Heilige Geist wirkt in uns, uns also nahe ist und an seinen Auswirkungen immer wieder in der Geschichte der Kirche und im Leben eines jeden einzelnen Christen zu erkennen ist.
Mhm. Herr Pfarrer Henze, ich muss da jetzt noch mal ganz genau nachfragen. Drei Personen in einer Person, das ist sehr schwierig zu verstehen. Vor allen Dingen in der Bibel steht ja auch, erstens, du darfst nicht an mehrere Götter glauben, sondern nur an einen Gott. Und du kannst auch nur einem Herrn dienen. Wie ist denn das jetzt mit drei
Personen? Also drei Personen in einer Person ist falsch. Es sind drei Personen in einem göttlichen Wesen. Es ist aber nur ein einziger Gott, die unsere katholische christliche Religion ist monotheistisch. Wir glauben nur an einen Gott. Wir glauben an den einen Gott, beginnt das Glaubensbekenntnis. Dass dieser eine Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, existiert, haben wir aus den Wirkungen der göttlichen Personen erkennen können. Der Vater hat die Welt geschaffen, der Sohn hat uns erlöst. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, um uns zu heiligen. Also es sind auch drei verschiedene Wirkungsweisen, aber es ist also ein Gott in drei Personen. Wieso das sein kann, das ist unerklärbar. Jeder vernünftige Mensch wird zugeben, dass Gott in seinem Wesen immer unerklärbar ist. Da gibt es übrigens ein sehr paradoxes Verhalten der Menschen. Manche sagen auf den ersten Satz hin, Gott ist seinem Wesen nach unerklärbar, für unseren menschlichen Verstand, unsere begrenzte Einsichtsmöglichkeiten nie in seiner Ganzheit zu erfassen. Ja, sagen alle, natürlich, das ist so. Wenn man dann aber an diese Grenzen kommt und wenn dann Dinge über Gott ausgesagt werden, die er selbst uns offenbart hat und die wir nicht kapieren, dann werden viele nervös und sagen, ja, das kann ja nun nicht sein, denn das sieht ja aus wie ein Widerspruch und so weiter. Als wenn wir nicht an diese Grenzen stoßen müssten. Ich möchte sogar umgekehrt argumentieren, in demselben Augenblick, wo einer uns Gott so erklärt, dass es aufgeht wie eine Rechenaufgabe, dann hat er uns Gott garantiert falsch erklärt. Denn so ist Gott nicht. Er ist nicht nach unserem Maß und unserem begrenzten Verstand gebaut.
Mhm. Und das ist wahrscheinlich extra so, weil Gott ist so groß, dass wir es rationell gar nicht begreifen können.
Genau, das ist der Punkt. Und wenn einer anfangen würde, Gott so zu erklären, dass wir ihn rationell mit unserem einfachen menschlichen Verstand kapieren könnten, dann, ich wiederhole, dann hätte er uns ein ganz, ganz falsches Bild von Gott vermittelt. Denn er bleibt immer im unendlichen Licht und immer unbegreifbar. Aber der Knackpunkt des christlichen Glaubens ist ja gerade, dass dieser unendliche Gott sich doch geoffenbart hat in einer Weise, dass er uns ganz nahe kommt. Also, dass nicht nur der ewige Gott irgendwo in unerreichbarer Höhe über uns schwebt, sodass wir gar keine Beziehung zu ihm aufnehmen könnten, sondern genau das Gegenteil lehrt das Christentum. Also ein Gott, der über uns schwebt, der unendlich entfernt wäre und nie sich zu den Menschen herabließe, sich nicht offenbaren würde, der wäre am Ende ehrlich gesagt sogar uninteressant. Denn also einer, zu dem ich nie irgendeine Beziehung aufnehmen kann, bei dem ist es ja am Ende auch egal, ob es ihn gibt oder nicht.
Aber viele Menschen, besonders auch früher, machen sich natürlich oder haben sich Gedanken gemacht, wie Gott überhaupt aussieht. Das sieht man ja an den Kirchenmalereien zum Beispiel, dass da eine Person dargestellt wird mit einem weißen Bart und so weiter.
Natürlich haben die Menschen immer wieder versucht, sich Gott in irgendeiner Weise vorzustellen. Und er selbst gibt uns eigentlich die einfachste Antwort, wie wenn Christus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also in Christus erkennen wir den ewigen Gott, den Vater. Und den Heiligen Geist sichtbar zu machen, da benutzt die Bibel selber ja schon die Symbole. Das Symbol des Feuers, das Symbol der Taube. Zeichen, die ursprünglich also nicht unmittelbar auf Gott bezogen sind, aber in ihrer Aussage Wesenseigenschaften Gottes, des Heiligen Geistes darstellen.
Der Heilige Geist wirkt paradox, liebe Zuhörer, darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Winfried Henze. Aus Haasum Atlum ist er mit uns telefonisch verbunden. Herzlich willkommen in der Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Der Heilige Geist wirkt paradox, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Winfried Henze aus Haasum Atlum, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Henze, der Heilige Geist wirkt paradox. Wie wirkt denn ganz konkret der Heilige Geist bei uns?
Ja, wie wirkt der Heilige Geist bei uns? Erstmal finde ich es überhaupt wichtig, dass wir sagen, der Heilige Geist wirkt. Denn nur von daher haben wir überhaupt einen Begriff oder eine Vorstellung oder eine Sicherheit, dass der Heilige Geist in die dritte Person Gottes lebt und wirkt. Es ist immer so sinnvoll, wir haben ja vorhin ein ganz klein wenig über die heilige Dreifaltigkeit nachgedacht, wenn man dieses Ganze nicht so sehr von der reinen Theorie, von der abstrakten Theologie mit Begriffen, mit schwierigen Gedanken zusammenhängen angeht, sondern wenn man einmal von der Bibel herkommt, wie denn die drei göttlichen Personen wirken. Das ist schon immer auf die einfache Formel gebracht worden. Der Vater hat uns erschaffen, der Sohn hat uns erlöst, der Heilige Geist hat uns geheiligt. Oder anders ausgedrückt, aus Gott Vaters Hand gehen wir hervor. Gott Sohn, Jesus der Heiland, ist unser Bruder geworden. Der Heilige Geist, die Liebe Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen. Dabei ist interessant, dass gerade die Wirkung des Heiligen Geistes offenbar die allerpersönlichste ist, in unsere Herzen ausgegossen, sodass wir Gott erleben können. Und da kann man ja, wenn man Lust hat, mal in der Bibel stöbern, wo man auf Wirkungen des Heiligen Geistes stößt. Und die sind dann in der Tat überaus unterschiedlich. Paradox, wie wir sagen, was natürlich nicht heißen muss, dass Gott sich selbst in Widersprüche verwickelt, sondern dass wir, wenn wir herankommen wollen an die Wirksamkeit Gottes, ihn auf die unterschiedlichste Weise für unseren begrenzten Verstand geradezu widersprüchlich erleben. Also, fangen wir doch mal an. Das Wichtigste, was vom Heiligen Geist erzählt wird zu Pfingsten, ist ja das Ereignis in Jerusalem, wie er auf die Urgemeinde herabkommt. Und das muss man sich einmal konkret vorstellen, was denn da passiert ist und wie es diesen Leuten ergangen ist. Wer war denn da versammelt? Das waren doch Leute, die nach Jerusalem hinaufgezogen waren mit Jesus, dem Heiland, und die auf eine überaus irdische Weise das Reich Gottes erwartet hatten. Man erinnert sich vielleicht, dass in der Bibel sogar erzählt wird, dass sie den Auferstandenen noch gefragt haben, Herr, richtest du jetzt das Reich für Israel auf? Also da schwingt doch immer noch die Vorstellung mit, trotz des Kreuzestodes Christi und trotz allem, was er ihnen längst nahegebracht hatte, als würde er nun jetzt also, wie soll ich sagen, die Pharisäer und Schriftgelehrten vertreiben, die hohen Priester entmachten, die Römer rausschmeißen, den Herodes absetzen und selber die Macht ergreifen, sodass die Apostel an die Spitze kommen und sagen, jetzt sind wir dran. Das war immer noch offenbar in den Köpfen herumgegeistert. Und das bedeutet doch, dass sie die wahre Wahrheit, den wahren Inhalt des Gottesreiches noch gar nicht wirklich begriffen hatten. Vom Begreifen her war da nicht allzu viel da. Und dann hatten sie denn den Mut, der notwendig war, um jetzt den Befehl Jesu Christi auszuführen, geht hinaus in alle Welt und lehret alle Völker. Sie taten ja genau das Gegenteil. Sie gingen nach Jerusalem und verbarrikadierten sich gewissermaßen in einem Saal und hielten eher Distanz von den Menschen, als zu ihnen hinzugehen, und waren sich also völlig unschlüssig, was denn nun zu passieren hätte. Eine Botschaft, in die sie kaum eingedrungen waren, Menschen zu verkünden, vor denen sie eher Angst hatten und die sie in ihrer ganzen Mentalität gar nicht begreifen konnten, womöglich in die ganze Welt zu ziehen, trotz total fehlender Sprachkenntnisse und so weiter. Das heißt, sie waren im Grunde eine Schar in einer hoffnungslosen Situation. Das Einzige, was sie richtig gemacht haben, sie haben die Anweisung des Heilandes befolgt, mit Maria in ihrer Mitte, um die Gaben des Heiligen Geistes zu beten. Verschüchtert zwar, zurückgezogen, abgekapselt bei zugeschlossenen Türen, da sind sie aber immerhin beisammen und beten um die Gaben des Heiligen Geistes. Und dann passiert dieses Pfingstwunder, das ja auch in der Heiligen Schrift gewissermaßen nur stammelnd erzählt wird, wenn es da heißt, da erschienen Zungen wie von Feuer. Ja, war das nun Feuer oder war es nur wie von Feuer? Da merkt man schon, wie auch der Evangelist, wie er ringt um Ausdrücke und da etwas uns nahebringen muss, was er selber auch nicht so richtig beschreiben kann, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, vom Heiligen Geist erfüllt. Es muss also da plötzlich ein Aufruhr entstanden sein, ein neuer Schwung in diese ganze Gruppe geraten sein. Dann aber wird das noch viel augenfälligere oder besser gesagt ohrenfälligere Wunder verkündet, nämlich dass ein gewaltiges Brausen einsetzt und eine große Menschenmenge zusammenströmt vor dem Haus, in dem sie sind. Eine große Menschenmenge, offensichtlich war ja in Jerusalem Pilgerzeit, sodass also auch Leute aus allen möglichen Gegenden, manche von weit her, in Jerusalem zu Gast waren. Und die alle hören das und strömen da zusammen. Und dann geschieht das Wunder, dass Petrus die Türen aufreißt. Er, der vorher noch Angst hatte vor einer Türhüterin, als sie Jesus gefangen genommen hatten, er reißt die Türen auf und spricht zu der Menge. Er, der sonst den Mund nicht aufgekriegt hätte, der Fischer vom See Genezareth, und redet los voller Begeisterung. Und da passiert das Sprachenwunder. Sie alle verstehen ihn in ihrer Sprache. Das ist ja heute manchmal noch für unsere tüchtigen Lektoren, die an Pfingsten diese Lesung vortragen müssen, der reinste Zungenbrecher. Wenn sie dann loslegen müssen, wir hören ihn in unserer Muttersprache. Wir Parther, Meder, Elamiter, Besoner vom Phrygien und Pamphylien und so weiter. Wer sich bis dahin noch nicht versprochen hat, ist ein großer Künstler. Denn heute noch ist es ja schwierig, diese ganzen Völkernamen alle einigermaßen richtig aufzuzählen, wenn man als Lektor in der Heiligen Messe am Pfingstfest dran ist. Also, die alle hören ihn plötzlich in ihrer Muttersprache. Und zwar so, dass es sie unglaublich erfasst und begeistert. Und sie am Ende fragen, was sollen wir denn nun tun? Und Petrus kann sie auffordern zur Taufe. Und so bildet sich aus dem Wirken des Heiligen Geistes die Urgemeinde. Die Kirche sieht also in diesem zunächst einmal darin deutlich das Wirken des Heiligen Geistes. Und das liegt ja auch wirklich nicht fern, denn wenn man sich überlegt, wie die Leute vorher ausgesehen haben und wie sie gehandelt und empfunden haben und wie hinterher, dann erkennt man den gewaltigen Unterschied, die Wirkung des Heiligen Geistes. Etwas menschlich nicht Erklärbares hat da stattgefunden. Und die Kirche selber betrachtet dies gewissermaßen als den Startschuss für ihren Siegeslauf durch die ganze Welt. So wirkt der Geist Gottes unter den Menschen. Aber dabei ist noch eine Einzelheit zu bedenken. Und die möchte ich, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen auch gerne mal erörtern. In der Tradition der Kirche, schon von den Kirchenvätern, also von den ersten geistlichen Lehrern, schon vom Altertum her, zur Zeit der alten Römer und Griechen in der Urkirche, wird dieses Pfingstereignis zusammengesehen mit der Geschichte vom Turmbau zu Babel im Alten Testament. Und sie sagen dann etwa so, die Kirchenväter, guckt euch doch mal an, was da passiert. Beim Turmbau zu Babel wollten die Menschen voller Stolz ohne Gott einen Turm errichten, der bis in den Himmel ragt. Und das Ergebnis war die Verwirrung der Sprachen, sodass sie sich gegenseitig nicht mehr verstanden und zerstreuten. Hier passiert genau das Gegenteil. In Demut bitten die Menschen um Gottes Hilfe, weil sie nicht mehr ein noch aus wissen. Und dann kommt der Heilige Geist und statt die Sprachen zu verwirren, einigt er sie, sodass sie den predigenden Petrus plötzlich verstehen können, trotz der unterschiedlichen Sprachen. Das Anti-Babel passiert. Das, was beim Turmbau zu Babel schiefgegangen wird nun plötzlich wieder zusammengeführt. Durch das Wirken des Heiligen Geistes verstehen die Menschen einander. Da kann man doch sagen, der Geist Gottes fügt zusammen. Er bindet zusammen. Er schafft Ordnung. Er schafft Verständnis. Er ist gewissermaßen die Seele der Kirche, die alle Glieder miteinander in lebendiger Weise verbindet. Darüber nachzudenken lohnt sich wirklich am Pfingstfest. Denn wenn wir bedenken, dass dieses Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche ständig weitergegangen ist, wo wären wir denn wohl heute bei der Neigung der Menschen, auch der Christen, sich immer wieder neu voneinander abzusetzen? Schon in der Urkirche hat es erste Tendenzen zu Sektenbildungen gegeben. Und trotzdem hat die Kirche in ihrer Einheit überstanden. Heute beten wir ja darum, dass noch bestehende Glaubensspaltungen überwunden werden. Und alle, die das wirklich ernst meinen, beten hier wieder in ganz pfingstlicher Gesinnung um die Gaben des Heiligen Geistes. Das also möchte ich, liebe Hörerinnen und Hörer, als die erste Wirkungsform des Geistes beschreiben, dass er die Menschen zusammenführt, dass er das einigende Band ist, dass er Ordnung und Zusammenhalt schafft. Vielleicht denken wir darüber erstmal zunächst einen Augenblick in Stille nach, auch in Dankbarkeit, denn wir gehören ja schließlich zu dieser Gemeinschaft, die durch den Geist Gottes zusammengehalten wird, zu der Kirche, in der er die Seele ist, die alle Glieder am Leben hält und zusammenhält, zu dem einen Organismus.
Der Heilige Geist wirkt paradox, liebe Zuhörer. Darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Winfried Henze. Herr Pfarrer Henze, der Heilige Geist wirkt paradox. Wir sind vorhin ein bisschen auf die Spur gekommen. Wie wirkt er überhaupt bei uns Menschen? Und er eint alle zusammen. Er bringt alle zusammen.
Ja, er bringt alle zusammen. Vielleicht eben auf das Wort paradox kommen, liebe Hörerinnen und Hörer, würde ich gerne mit Ihnen dieses eben erwähnte Thema noch ein bisschen erweitern und vertiefen. Der Heilige Geist als das einigende Band, als der zusammenführt, der zusammenhält. Manchmal wird das sogar in einer kirchlichen Antiphon besungen nach Psalmworten. Spiritus Domini replevit orbem terrarum et hoc quod continet omnia scientiam habet vocis. Das heißt, der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, er quod continet omnia, der alles zusammenhält. Also der Geist als die zusammenhaltende Kraft. Da kann man auch mal genauer gucken, wie wirkt er denn zusammenhaltend. Und daraus eine wichtige Antwort, weil er die Kirche durch ihr Lehramt führt. Durch diejenigen Menschen, die in das besondere Amt, die Kirche zu lehren, berufen worden sind. Durch Priester- und Bischofsweihe, also durch ein Sakrament, ein heiliges Zeichen, also durch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist der Kirche mitgeteilt. Die heilige Ordnung, die sie hat, ist eine Ordnung, in der der Heilige Geist wirkt. Er wirkt durch die Menschen, die in seinem Auftrage handeln. Da kann man also das Wirken des Heiligen Geistes sehr stark auch beziehen auf die Lehrautorität und die Leitungsgewalt, die in unserer Kirche ausgeübt wird. Und wenn man das noch im Auge behält, der Geist, der einigt, der zusammenführt, der für Ordnung sorgt, der in der Kirche Autorität verbirgt, der die Klarheit der Lehre garantiert durch das Amt der Bischöfe, des Papstes an der Spitze. Das ist die eine Seite. Aber jetzt muss man auch mal die andere Seite betrachten. Wie wirkt denn der Geist, auch dafür gibt es viele biblische Berichte, wie wirkt er denn in einzelnen Menschen manchmal geradezu entgegengesetzt? Der Geist, der neue Aufbrüche zustande bringt, der die Menschen beflügelt, ganz anderes, Unverhofftes zu tun, der in den Gemeinden manchmal Stürme der Begeisterung hervorruft, auch davon ist in der Apostelgeschichte und in den Briefen der Apostel die Rede, wie in der Urgemeinde der Geist über die Menschen kommt, der Geist ausgegossen wird und sie dann anfangen, in Zungen zu reden, in Begeisterung zu geraten, zu schwärmen. Ja, so weit, dass der heilige Apostel Paulus in einigen seiner Briefe die Leute bremsen muss und sagen, ja, also bitte, wenn ihr voller Begeisterung, also erfüllt vom Heiligen Geist, jetzt in Begeisterung losredet, singt und in Zungen redet und sprecht und dann aber bitte so, dass es ein anderer Mensch wenigstens verstehen kann und dass nicht nur so in Begeisterung losgelallt wird. Schon bei den Aposteln war ja von den Leuten der Spruch gekommen, ihr seid ja so begeistert, ihr habt wohl einen zu viel getrunken, heißt es in der Apostelgeschichte. Worauf Petrus, der sich offenbar sehr genau auskannte, sagte, also hört mal zu, um diese Uhrzeit ist noch keiner betrunken und wir schon gar nicht. Aber achtet mal darauf, wie der Geist in uns wirkt. Also, da gibt es Wirkungen des Geistes, die fast ins Chaotische laufen, die die Leute zu beinahe unkontrollierten Handlungsweisen veranlassen. Und wenn man einmal auf dieser Spur ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kann man plötzlich in der Kirchengeschichte diese Art des Heiligen Geistes auch immer wieder entdecken. Was ist denn im Leben der Heiligen passiert? Wenn man zum Beispiel an Franziskus von Assisi denkt, der nun wirklich, möchte fast sagen, der klassische Heilige ist und wie kaum ein anderer in den Spuren Jesu in seiner Nachfolge gelebt hat, versucht hat, wirklich so zu leben, wie der Heiland selber es uns vorgelebt hat. Ja, aber der war doch in den Augen vieler in seiner Zeit ein ausgesprochener Chaot, also einer, der auf ganz andere Weise versuchte, das Christentum zu leben, als es in seiner Zeit üblich war. Und der ganz schön Anstoß erregt hat mit der Art und Weise, wie er plötzlich die Menschen angesprochen hat. Und das ist nicht nur bei Franziskus so gewesen, sondern bei wie vielen Heiligen muss man konstatieren, sie haben die Kirche gewissermaßen gegen den Strich gebürstet. Sie waren manchmal geradezu Aufständische im Bereich der Kirche, gelegentlich auch in ganz deutlicher Kritik am Oberhaupt der Kirche. Wenn man zum Beispiel an die großartigen Frauen denkt, die sich mit dem Papst angelegt haben, die heilige Birgitta von Schweden, die heilige Katharina von Siena, wie haben die also, oder die Ja, also ich könnte so viele aufzählen. Da werden sicher unsere Hörerinnen und Hörer noch andere Beispiele dazu finden, die dem Papst ins Gewissen geredet haben, ohne jeden Respekt vor seiner weltlichen Autorität. Allerdings immer in Respekt vor seinem geistlichen Amt. Das muss man dabei lassen. Und hier wird man ohne weiteres Wirkungen des Heiligen Geistes vermuten. Das heißt, derselbe Geist, der in der Kirche für Ordnung, Ruhe und Gelassenheit sorgt, derselbe Geist, der in der Kirche die Autorität des Lehramtes verbürgt, dieser selbe Geist inspiriert und animiert auch Menschen, aufzustehen, ganz Neues zu wagen, gegen den Strich zu gehen, gegen den Trend zu handeln, ganz neu das Christentum zu leben und manchmal in einer chaotischen Weise, die gelegentlich hart an die Grenzen der Spaltung führen kann, wenn das wirklich gelebt und ernst genommen wird. Und so hat es in der Geschichte der Kirche auch immer wieder ganz neue Aufbrüche gegeben, so dass es sicher nicht übertrieben ist, wenn wir mit unserem menschlichen Verständnis sagen, der Geist wirkt paradox, denn auf der einen Seite hält er die Kirche in Ordnung zusammen, auf der anderen Seite treibt er Glieder der Kirche immer wieder an, zu ganz unkontrollierten und neuen Formen das Christentum zu leben. Einmal sieht es mehr aus wie Zusammenhalt, einmal sieht es mehr aus wie Auseinandertreiben. Aber immer ist es der gleiche Heilige Geist, der in dieser Kirche Leben schafft. Lassen Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen Schritt weitergehen, indem wir die ganze Sache auf uns persönlich beziehen. Bitte, wenn Sie Zeit haben in den nächsten Tagen, meditieren Sie doch einmal durch diese wunderschöne Pfingstsequenz. Komm, o Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit, sende deines Lichtes Strahl. Da wird nämlich in den weiteren Versen das Wirken des Heiligen Geistes beschrieben, was wir denn von dem Geist Gottes erwarten. Und auch da stoßen wir wieder auf ganz unterschiedliche Wirkungen. In Ermüdung schenke Ruh, in der Glut hauch Kühlung zu. Tröste den, der Tränen weint. Also, Ruhe soll er uns schenken und in der Ermüdung Ruh, in der Gluthitze Kühlung. Aber dann wird auch um genau das Gegenteil gebetet, dass er die Kalten und Erstarrten endlich mit seinem Feuer erfüllt. Also da wird nicht um Kühlung gebetet, sondern um Feuer, um Erhitzung, um eine ganz andere Wirkung in unseren Herzen. Und wenn man einmal diese einzelnen Verse durchgeht, dann stellt man plötzlich fest, welche Situation unseres Lebens auch immer, welche Stimmung auch immer, in die wir geraten sind. Es ist immer wieder ein Anlass, um die Gaben des Heiligen Geistes zu beten, damit wir diese Stimmungen meistern, damit wir in unserem Leben erkennen, wo unsere Aufgaben liegen, damit wir befähigt werden, die Pflichten nicht nur zu erkennen, sondern auch anzupacken, die uns als Gliedern der Kirche, als Bürgern des Gottesreiches gestellt sind. Da dürfen wir uns wieder auf den Geist Gottes verlassen, der in unseren eigenen Herzen so paradox wirkt. Mal beruhigend, mal entflammend, mal so, dass wir uns im Heiligen Geist gewissermaßen behaglich zu Hause fühlen dürfen und das schöne Gefühl haben dürfen, in der Kirche in Ruhe und Sicherheit eingebettet zu sein. Mal aber auch so, dass der Geist uns geradezu hinaustreibt und sagt, nun aber los und lasst die Sicherheit mal hinter euch und riskiert etwas, dass der Geist uns zum Risiko antreibt und nicht zur Absicherung. So unterschiedlich kann er wirken. Mal, dass er uns in der Trauer tröstet, mal, dass er uns in der Freude abbremst. Ganz verschieden. Wie gesagt, noch einmal möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich empfehlen, diese wunderbare Pfingstsequenz mal in Ruhe zu meditieren. Mhm. Das wird sich lohnen am Heiligen Pfingstfest und dann werden wir nämlich begreifen, wie paradox und am Ende doch fruchtbringend der Geist Gottes auch in unseren eigenen Herzen wirkt.
Also, diesen Ratschlag nehmen wir gerne an, Herr Pastor Henze. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben bis jetzt, wenn Sie sich mit einbringen möchten in diese Sendung, der Heilige Geist wirkt paradox, vielleicht sind Sie auch komplett anderer Meinung, gerne dürfen Sie anrufen und jetzt mitreden, Fragen stellen. Der Heilige Geist wirkt paradox, darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Winfried Henze aus Hasum-Adlum, ist er uns zugeschaltet. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, heute mit dem Thema Der Heilige Geist wirkt paradox. Ich lade Sie ein, anzurufen, wenn Sie mitsprechen wollen über den Heiligen Geist. Wie wirkt er? Er wirkt paradox. Was heißt das? Wir sind gespannt auf Ihren Anruf. Reden Sie mit. Herr Pfarrer Henze, Sie haben vorhin gesagt, der Heilige Geist kann auch alles irgendwie mal richtig durcheinanderwirbeln, dass alles nochmal neu sortiert wird. Ist das denn auch der Sinn der Sache, dass der Heilige Geist wirklich uns nochmal komplett neu aufstellt?
Vielleicht gibt es Situationen, lieber Herr Martin, wo wir das nötig haben, wo das dringend nötig ist, dass man durcheinander gewirbelt wird.
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Na ja, wenn Dinge so festgefahren sind, auch in der Kirche, jeder nur gewissermaßen seine Ruhe sucht und seine gute Versorgung und so weiter, dann ist es vielleicht auch mal nötig, dass der Geist Gottes da wirklich wie damals am Pfingstfest in Jerusalem dazwischen fährt und ganz neue Aufbrüche erzeugt. Manchmal, ich meine, eine Kirche, eine Weltkirche, eine Kirche mit einer solchen alten und großartigen Geschichte, da neigt man doch auch dazu, sich gelegentlich auf seinen Lorbeeren, auf seinen kulturellen Leistungen etwa auszuruhen und zu sagen, also wir sind doch so angesehen in der Welt, auch wenn wir mit vielen Gegnern zu tun haben und immer wieder Verfolgungen hinter uns bringen müssen, aber insgesamt gesehen, wir sind doch überhaupt nicht vergleichbar. Wenn man mal herausrechnen würde in der Geschichte der Menschheit, was unsere Kirche an kulturellen Leistungen eingebracht hat. Dann kann man ja mal gucken, was da noch übrig bleibt. Also, da gibt es sicher viele Menschen, die auf unsere Kirche schon als Kultureinrichtung außerordentlich stolz sind und sagen, das ist großartig und so weiter. Und sich dann damit zufrieden geben. Wenn man das dabei ließe, dann würde unsere Kirche im Handumdrehen, ohne dass wir es lange bemerken würden, zu einem Museum. Dann würden wir nur noch Vergangenes verwalten, dann würden wir nur noch dabei sein, uns zu erbauen an Dingen, die in früheren Zeiten mal waren, und würden gar nicht merken, wie uns die Zeit davonläuft. Also es muss auch immer wieder neue Aufbrüche geben. Aber wenn ich das so ausführe, dann werden gewiss manche Hörerinnen und Hörer stutzig sein und sagen, ja, aber auf dieses Prinzip, da haben sich immer diejenigen berufen, die nachher in der Kirche wirklich gestört und gespalten haben. Die fühlten sich als Träger des Heiligen Geistes und die nahmen da keine Rücksicht mehr auf die Gemeinschaft der Kirche, die schmissen alle Traditionen über Bord und dann haben sie nachher furchtbaren Schaden angerichtet. Das will ich nicht bestreiten, ganz im Gegenteil. Mir kommt es gerade darauf an, in unserer heutigen Sendung einmal darauf hinzuweisen, dass dieses Wirken des Heiligen Geistes paradox ist. Jetzt möchte ich es etwas positiver formulieren, dass es immer von beiden Seiten her gesehen werden muss. Derselbe Heilige Geist, der diese neuen Aufbrüche in der Kirche bewirkt, das ist derselbe Heilige Geist, der sie auch wieder lenkt und zusammenführt und der die Kirche in ihrem Lehramt inspiriert und leitet. Und wenn man die eine oder die andere Seite vereinseitigt, dann wird es in der Kirche in der Tat gefährlich. Also, nehmen wir mal aktuell das Leitwort des gerade eben zu Ende gegangenen Katholikentages. Einen neuen Aufbruch wagen. Das wäre ja genau das, was uns zu Pfingsten durch das Wirken des Heiligen Geistes nahegelegt wird. Die Kirche ist wenigstens bei uns in Deutschland, nicht gerade in einer Hochphase der Begeisterung, so dass sie einen mitreißenden Eindruck machen würde auf die Leute. Und da liegt es wirklich nahe zu sagen, wir müssen mal einen neuen Aufbruch wagen. das verstehen dann eben manche Leute so, jetzt müssen wir das, was die Kirche an Ordnung hervorgebracht hat, das müssen wir mal alles in Frage stellen. Jetzt müssen wir mal alle Traditionen über Bord werfen. Jetzt müssen wir mal das, was der Papst zu uns sagt, als Leiter unserer Kirche, als oberster Hirte, das müssen wir mal an die Seite rücken. Jetzt muss mal ganz Neues kommen. Jetzt nehmen wir auf alles, was die Kirche in ihrem Lehramt und in ihrer inneren Ordnung vertritt, das lassen wir jetzt mal beiseite. Wir wagen einen neuen Aufbruch und fangen ganz von vorne an. Dann hätten diese Leute sicherlich einen neuen Aufbruch gewagt. Aber sie hätten die andere Seite des Heiliggeistwirkens außer Acht gelassen, dass er nämlich auch die Kraft ist, die zusammenhält, dass er auch die Kraft ist, die durch das Lehramt der Kirche die Klarheit und Ordnung des Glaubens verbirgt. Und sie hätten möglicherweise Kostbares aus der Tradition der Kirche einfach geopfert. So ist also immer beides nötig. Je nachdem, mit wem man gerade zu tun hat, wenn man mit sehr konservativen und autoritätsbewussten Katholiken zu tun hat, dann ist es manchmal vielleicht nötig, sie hinzuweisen darauf, dass der Heilige Geist auch Aufbrüche erreichen möchte und dass die Kirche vieles verpasst, wenn sie diese Aufbrüche nicht zulässt. Ein sehr aktuelles Beispiel dafür ist die Entwicklung in manchen Ländern Lateinamerikas, wo die Kirche in manchen Gegenden sogar Mitglieder verliert an die pfingstlichen Sekten, also an solche Gruppierungen, die Aufbruch wagen, die geradezu chaotisch die Stimmung der Leute aufheizen und auffangen auch und manchmal auch wirklich, sagen wir mal, von ihrer ganzen Einstellung her vom Heiligen Geist erfüllt sind, aber die Ordnung der Kirche abschütteln und auf diese Weise sogar Leute aus der katholischen Kirche herausholen. Da fragen dann manche besorgten Seelsorger, auch Bischöfe, haben wir möglicherweise unser Glaubensleben so sehr in eine festgefügte und starre Ordnung gezogen, dass darin Aufbrüche kaum noch erkennbar sind und möglich sind und dass uns die Leute, die einen solchen Aufbruch suchen, dann zu den Sekten davonlaufen. Müssen wir nicht überlegen, ob es auch bei uns neue Formen geben muss, in denen die Menschen ihren Enthusiasmus und ihre Begeisterung, wo ja das Wort Geist drinsteckt, Begeisterung ausleben können? Und ist unsere Liturgie nicht zu steif, nicht zu reglementiert, so beschaffen, dass die Menschen ihre Begeisterung sich darin nicht wiederfinden können. Mhm. Das wäre die eine Sorge, die wir haben. Und aber die umgekehrte ist genauso groß, davon habe ich ja eben gesprochen.
Und ich denke, diese Fragen führen auch dazu, dass wir uns noch mal ganz neu sortieren müssen, dass wir uns auch noch mal ganz neu auf den Prüfstand stellen müssen, um ganz einfach konstruktiv zu sein. Herr Pfarrer Henze, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Messner, sie ruft an aus dem Saarland. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ja,
grüß Gott, Frau Messner.
Ja, grüß Gott, Pfarrer Henze. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag über den Heiligen Geist. Ich denke, es ist so wichtig, zum Heiligen Geist zu beten, ihn anzurufen. Und egal in welchen Angelegenheiten, wir brauchen ihn täglich. Und wir haben auch in unserer Pfarrei die Pfingstnovene gebetet, von Renovar bis zum Heiligen Geist. Das machen wir jetzt schon einige Jahre. Und es ist eine Gruppe da, die dann immer auch sich zusammenfindet, also diese Novene betet und auch den Rosenkranz dazu. Und ich denke, der Heilige Geist und die Mutter Gottes, die bewirken so viel. Und auch wenn man Schwierigkeiten hat und man betet zum Heiligen Geist, man wird erleuchtet, man wird geführt, man wird innerlich gestärkt. Und diese Freude, die vom Heiligen Geist ausgeht, diese Liebe, die ist einfach wunderbar.
Frau Messner, mich würde interessieren, also ja, ich kann Ihnen da nur zustimmen, ich finde das wunderbar, wenn solche Aufbrüche passieren. Aber mich würde interessieren, sind Sie mit solchen Aktivitäten und Bestrebungen und Andachten und so weiter in der Gemeinde auf allgemeine Zustimmung gestoßen oder haben Sie auch Widerstand erlebt?
Ja, ich würde jetzt sagen, Widerstand eigentlich nicht. Also es ist eine kleine Gruppe, die diese Novene auch betet. Ich selbst bin in der Legio Maria. Ich weiß, kennen Sie vielleicht. das Laienapostolat, das von Dublin. Ja, gut. Und wir haben auch aus unserer Gemeinschaft, also von der Legio, einige, die immer dazukommen, auch von der Pfarrei aus. Aber die Novene zum Heiligen Geist wird sehr gut aufgefasst und ich denke nur, es ist positiv.
Können Sie sich Leute vorstellen, die sagen, na ja, das sind so ein paar Fromme, die übertreiben vielleicht ein bisschen. Meine Sache ist das nicht. Ich sehe das ganz anders.
Ja, sicher, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, wir haben ja auch in der Pfarrei charismatische Vereinigungen und da sagt man auch, ja, das ist alles übertrieben und das hört man auch sehr oft.
Wie aber würden Sie das denn beurteilen, so eine charismatische Vereinigung?
Ich würde sagen, die ist, also wie ich sie bei uns sehe, ist sie wunderbar. Ich kann nicht anders sagen.
Also, ja, ja. Und dann stehen andere Leute daneben, die sagen, ja, also die mit ihrem Enthusiasmus, die verlieren manchmal den Boden unter den Füßen, die sollten sich lieber um ihre Familie kümmern. Gibt es das nicht, solche Kritik?
Doch, sehr oft gibt es das. Ja, sehr oft gibt es das, die auch da sagen, ich weiß nicht, ist das schon nicht schon übertrieben oder geht das nicht in eine falsche Richtung hinein? Und sicher muss man schon wissen, die Amt der Kirche auf jeden Fall im Vordergrund.
Also irgendwie finde ich, in unserem Gespräch wird das schon deutlich, Frau Messner, wie wir an sich Wirkungen des Heiligen Geistes auch in der Kirche, auch in der Gemeinde am Ort ganz unterschiedlich erwarten. Denn die anderen Leute, die also zu solchen Äußerungen des Glaubens weniger Zugang haben, das sind ja manchmal auch gute Katholiken, die vielleicht sehr viel Gutes tun in ihrem Bereich, aber eben diesen Stil nicht haben. Mhm. Und da möchte ich manchmal sogar sagen, wirkt der Heilige Geist nicht manchmal auch ganz abseits von solchen Bestrebungen mehr oder weniger in der Stille? Mhm. Also wenn ich mal zum Beispiel erwähnen kann, hier in meiner eigenen Gemeinde, da weiß ich doch um Leute, die seit vielen Jahren mit schweren Krankheiten oder Sorgen in der Familie zu tun haben, wenig in Erscheinung treten, aber diese Aufgaben in ihrer eigenen Familie mit einer unglaublichen Tapferkeit und Hingabe meistern. Das ist doch sicher auch eine Wirkung des Heiligen Geistes und die treten überhaupt nicht hervor in irgendwelchen Besonderheiten des Gebetes oder der Begeisterung oder in irgendwelchen Gemeinschaften. Das gibt es auch.
Mhm. Ja, danke schön.
Irgendwie finde ich, muss man die unterschiedlichsten Formen, die es geben kann, achten, weil der Heilige Geist eben so unterschiedlich wirkt.
Ich denke, es gibt keine Idealform, die wir da wählen können, sondern das ist halt die Unterschiedlichkeit und die Vielfältigkeit. Dankeschön, Frau Messner, für Ihren Anruf. Eine nächste Hörerin aus Leverkusen habe ich in der Leitung. Es ist Frau Reinhardt. Grüß Gott, Frau Reinhardt.
Hallo, Herr Pfarrer Hense.
Ja, grüß Gott.
Ich möchte von ganzem Herzen mich für Ihren Vortrag bedanken. Ich höre seit einem halben Jahr Horeb und ich sehe nicht mehr viel. Ich kann nicht mehr lesen und gar nicht. Ich bin auf das Radio angewiesen. Ich möchte allen, die zu diesem ich möchte Ihnen danken, Herr Pfarrer. Ich habe im Moment kaum Worte. So gerührt bin ich. Und Ihr Vortrag, der hat mir so gefallen. Ich habe ein paar Jahre hintereinander mit vielen Kindern Firmenunterricht gegeben. Und da ich ja jetzt bin alt, ich werde 87, aber ich kann nicht mehr so lesen und alles. Aber ich habe diesen Rundfunk, den höre ich also fast oft den ganzen Tag und abends spät. Und ich möchte mich besonders für Ihren Vortrag bedanken über den Heiligen Geist. Mhm. Vom Schöpfergeist kehr bei uns ein, habe ich mit den Kindern von vor dem Firmenunterricht immer gesungen, das ganze Lied. Darf ich mich herzlich bedanken, auch mit allen Herrn Martin. Ich höre abends sehr oft, Gott hört mein Gebet. Ich bin so glücklich, mein Leben ist so reich geworden durch
ja, dass Sie so da schön dabei sein dürfen, nicht? Das ist, ich finde das auch wunderbar. Und wenn Sie sich an Ihren Firmenkurs erinnert fühlen durch unsere heutige Sendung, dann ist das für mich auch eine große Freude. Denn das ist ja die Zeit gewesen, wo Sie aktiv diese Dinge selber weitergeben konnten. Und jetzt, wo das nicht mehr geht, leben Sie selbst innerlich davon. Das ist doch wunderbar.
Mhm. Ja, danke schön, Frau Reinhardt, für Ihren Anruf.
Danke Ihnen und ich höre, ich sitze hier in meinem Eckchen immer und ich habe zwar einen sehr lieben Mann, der alles noch für mich tut. Ich bin noch nicht im Altersheim. Aber dieser Herob der Rundfunk ist für mich mein halbes Leben.
Na, wunderbar, alles Gute weiterhin.
Dankeschön, Dankeschön. Da war auch der Heilige Geist zu spüren gewesen, Herr Pfarrer Henze.
Das denke ich auch.
Ja, allein auch schon durch die Fürsorglichkeit des Mannes, wie es gerade Frau Reinhardt gesagt hat.
Ja, damit, lieber Kollege, sprechen Sie wieder das an, um was es mir heute geht. Nämlich, dass der Geist Gottes in der unterschiedlichsten Weise wirkt. Wenn ich an Menschen denke, von deren Frömmigkeit man nicht allzu viel sieht, die zwar sonntags in der Kirche sind, nicht unbedingt in den vordersten Bänken und sonst manche, die in der Pfarrgemeinde vielleicht gar nicht in Erscheinung treten, das habe ich selbst im Lauf der Zeit in der Seelsorge immer wieder beobachten können. Dann habe ich manchmal gedacht, ja Mensch, dieser hier, der kommt ja zwar noch zur Kirche, aber viel Begeisterung scheint er nicht zu haben. Er macht hier noch so mit, ist das mehr oder weniger nur noch Tradition bei ihm. Und irgendwann erfuhr ich dann mal, wie dieser betreffende Mensch an seinem Arbeitsplatz eintritt für das Christentum, wie der sich mit anderen auseinandersetzt, wie der Bekenntnis ablegt, wenn es drauf ankommt, wenn er gefragt wird, oder wie er hilfsbereit Arbeitskollegen aus der Patsche geholfen hat und so weiter. Mensch, habe ich gedacht, Henze, nimm dein Urteil zurück und maße dir nicht an, bloß wie die Leute vielleicht ein bisschen anscheinend teilnahmslos in der Kirche rumstehen, darüber zu urteilen.
Ja,
wie
wir schauen,
sind, ob der Geist Gottes nicht in denen auf ganz andere Weise wirkt, als bei denen, die vielleicht mit großer Begeisterung und sichtbar in Erscheinung treten.
Wir schauen halt oft genug nur davor und nicht dahinter. Herr Pfarrer Henze, die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Ja, ich freue mich, wenn es ein bisschen zum Nachdenken über das bevorstehende Pfingstfest geführt hat und möchte allen, die dabei gewesen sind, die zugehört haben, ein gesegnetes Pfingstfest wünschen. Und zwar in der Situation und mit der Wirkung des Heiligen Geistes, die für Sie jetzt gerade zutrifft.
Dankeschön. Und liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mitgemacht haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie auf CD gebrannt, 08323 9675120 ist unsere Telefonnummer. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Auf der Internetseite www.hore.org gibt es alle Informationen zum Herunterladen, alle Informationen zur Sendung, auch die Sendung zum Herunterladen. Herr Pfarrer Henze, darf ich Sie um den Segen bitten?
Ja, das ist nun heute sicherlich schon ein Segen vor dem heiligen Pfingstfest, dass uns der gütige Gott im reichen Maße mit den 7 Gaben des Heiligen Geistes erfüllen möge, jeden so, wie er es braucht und jeden so, wie er dann auch dienend der Kirche, seinen Mitmenschen nützlich sein kann. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.